Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich habe heute zum Erntedankfest einen Bibelabschnitt aus dem Alten Testament. 5. Mose 8, 7 bis 18. Wenn Jahwe, dein Gott, dich in ein gutes Land bringt, ein Land mit Bächen, Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen und in dessen Bergen du Erz gewinnst. Wenn du dich dann satt essen kannst, dann sollst du, Jahwe, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Hüte dich, ihn zu vergessen und das, was ich dir heute verkünde, zu missachten, seine Gebote, Bestimmungen und Vorschriften. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, und wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und Jahwe, deinen Gott, vergessen. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt. Er ließ dich durch diese große und schreckliche Wüste gehen, wo es Nattern und Skorpione gibt, wo alles dürr und ohne Wasser ist. Er ließ das Wasser aus dem harten Fels hervorquellen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten, und um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen und um dir am Ende Gutes zu tun. Dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an Jahwe, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Was mir an diesem Abschnitt gleich als erstes ins Auge gestochen ist, ist, dass hier ein Gott uns vorgestellt wird als einer, der überhaupt nicht dran denkt, uns klein zu halten. Gott sagt nicht, ich gebe dir gerade so viel, dass du überleben kannst, dass du nicht verhungerst. Ja, es gibt ja immer so die Diskussionen, wenn dann so Hartz IV wird ja überarbeitet jetzt, ne? Und dann gehen Leute durch mit dem Rechenschieber oder Taschenrechner und rechnen aus, wie viel braucht einer zum Leben, so gerade, dass er nicht verhungert. Und Gott sagt nicht, na, ich hab's mal so eine Tabelle aufgestellt, was du so brauchst, wie viel Äpfel und wie viel Schleib Brot du im Jahr brauchst, sondern Gott sagt, ich gebe dir die Fülle. Gott hat Freude dran, seine Leute zu beschenken. Und er tut das großzügig und er tut das nicht knauserig und er sagt nicht, naja, komm, hast letzte Woche schon was gekriegt, brauchst diese Woche nichts. Nein, Gott gibt großzügig ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in der es dir an nichts fehlen wird, sagt Gott. Ich gebe dir ein Land, wo du Überfluss hast. Und es wird für vieles aufgezählt, Weizen und Gerste, Weinstöcke, Feigen, Granatapfel. Man könnte ja sagen, eine Obstsorte reicht. Nein, Gott sagt, nein, ich gebe dir bewusst die Vielfalt. Und deswegen wird auch deutlich, dass Gott ja keineswegs uns so kurz halten will und sagt, du brauchst bloß das Allernötigste und aller Luxus ist schlecht. Nein, Gott sagt, wenn du dich freust an dem, was ich dir gebe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Was für ein völlig anderes Bild von Gott wird uns hier gezeigt gegenüber vielen Religionen, damals in der Umgebung von Israel und bis heute, wo man also ständig die Götter besänftigen muss durch Opfer, die man ihnen bringt, durch irgendwelche Aktionen, durch Wohlverhalten. Und wenn wir das richtig machen, dann, ja, dann geht's uns gut. Und immer diese Angst, wenn irgendwo wir nicht richtig, nicht genug gegeben haben, dann merkt man das daran, dass dann trocken ist und das Wind ist und das Hochwasser ist und dass Krankheiten sind, dann haben wir wohl nicht genug geopfert. Nein, Gott sagt, ich führe dich in ein Land, wo du Überfluss hast. Ein Land, wo du genug hast, wo alles hast, was du brauchst. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, das trifft ja nicht so ganz die heutige Situation. Ja? Wer heute in ein Geschäft geht und von Butter kauft oder Nudeln und all die Sachen, der stellt fest, Moment, das ist ja gar nicht so einfach. Überfluss, viele sagen uns, ja, mit dem Überfluss ist es ein Stück weit vorbei. Und wir werden für manche Dinge in Zukunft mehr zu zahlen haben. Mag sein. Also wenn man heute Brötchen kauft, zahlt man deutlich mehr als vor 2 Jahren. Das haben wir alle schon gemerkt. Ja? Und all die Sachen, wenn man an die Tankstelle geht, naja. Und doch, es gibt die Sachen ja. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass Sie irgendwo in ein Geschäft kommen und sagen, Brot, Butter haben wir nicht, kommen Sie nächste Woche wieder? Es ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir hungern, dass wir nichts hätten. Ja, in gewisser Weise zahlen wir jetzt die Preise, die es vielleicht tatsächlich ist, nachdem es nicht durch billiges Gas oder andere Energielösungen subventioniert ist. Aber es ist da. Wir haben zu essen, wir sitzen nicht irgendwo in der Kälte und wir haben auch in diesem trockenen Jahr geerntet. Nachdem es ja eigentlich da 2 Monate fast nicht geregnet hatte, und dann haben wir ja schon gestaunt, wir haben jetzt schon 3-mal Äpfel gekeltert, Apfelsaft gemacht und festgestellt, die Apfelbäume hängen trotzdem voll. Zwetschgenbaum hing voll, wir konnten eigentlich alle ernten. Manche Birnen hängen jetzt noch dran, weil wir nicht hochkommen, weil der Baum so hoch ist. Und so ist, wir haben gestaunt und haben gesagt, eigentlich müsste doch nach diesem trockenen Sommer irgendwo alles irgendwo kümmerlich und klein sein. Ja gut, die Kartoffeln sind ein bisschen kleiner als die anderen Jahre. Aber vieles ist genauso gewachsen wie in den letzten Jahren auch. Gott versorgt uns. Vielleicht haben wir manches zu lange auch für selbstverständlich erachtet. Und trotzdem merken wir bei dem, wir haben viel Grund, Gott zu danken. Wir haben hier vorne schön dekoriert einen kleinen Querschnitt von dem, was so Garten und Felder uns gebracht haben dieses Jahr. Symbolisch Blumen, Brot, Wasser und Obst und Gemüse, was uns daran erinnert, dass Gott uns beschenkt. Und dass wir weltweit betrachtet immer noch in einem Land leben, wo wir eigentlich aus dem Überfluss schöpfen. Auch wenn wir für manche Sachen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Gott hat uns reich beschenkt. Und er tut das gern. Er sagt nicht, jetzt musst du aber mit schlechtem Gewissen heimgehen. Nein, er sagt, ich beschenke dich gerne. Es gibt Gefahren dabei und von denen spricht nun dieser Bibeltext auch. Nämlich, dass er sagt, es gibt die Gefahr, Gott zu vergessen. Geschenke, wenn man Geschenke macht, dann drücken die ja die Liebe Gottes und seine Fürsorge aus, wenn er uns beschenkt. Geschenke sind kein Ersatz für eine Beziehung. Gott sagt nicht, ich gebe dir was, dann musst du mir nicht dauernd den Vorgarten zertreten mit deinen Gebeten. Ne? Das sagt er ja mal all zu seinem Volk, was tretet ihr mir in Vorhofblatt hier und latscht mir dauernd rein. Oder könnte Gott ja sagen, gut, dann gebe ich euch zu essen, dann habe ich meine Ruhe. Nein, Gott sagt, meine Geschenke an dich, die sollen deine Beziehung zu mir vertiefen. Geschenke sind Ausdruck meiner Freundlichkeit und einer Einladung, Dankeschön zu sagen. Du sollst deinen Gott preisen. Wenn Gott dir all das gibt, dann sollst du deinen Gott preisen. Du sollst deinem Gott danken dafür, fröhlich im Herzen Dankeschön sagen und sagen, Herr, ob ich das verdient habe oder nicht, du gibst es mir. Du beschenkst mich und überschüttest mich mit Freundlichkeit, weil du gut und freundlich bist. Wie sieht es nun aus, wenn Menschen Gott vergessen? Nun, ich denke, es gibt so alle möglichen so anonymisierten Erklärungen. Ja? Dann sagen wir, die Natur hat es wachsen lassen. Oder das Klima war halt so günstig. Oder die Evolution hat dafür gesorgt, dass das alles so gewachsen ist und dass alles sich so entwickelt hat. Ich finde es schon spannend, wenn dann solche allgemeine Begriffe personalisiert werden. die Natur, was die alles tut, die muss ganz schön intelligent sein, diese Natur. Die muss ganz schön freundlich und liebevoll sein. Die muss sich ganz schön anstrengen, diese Natur. Und so verkleiden wir das und sagen nicht, Gott hat uns das geschenkt. Gott sagt, pass auf, dass du mich nicht vergisst. Du sollst nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst erarbeitet. Das ist nun der nächste Schritt. Zuerst das Vergessen, dass wir sagen, ja, es ist halt so gewachsen und zum Glück hat sich das alles so toll entwickelt. Der nächste Schritt ist dann, dass wir sagen, ja, aber wir haben ja auch unser Teil dazu beigetragen. Wir haben den Garten ja angelegt, wir haben ihn gegossen, wir haben das Unkraut gehackt und hätten wir das nicht getan, dann. Und so fangen wir an und sagen, ja, eigentlich müssen wir das doch selber auch mitverantwortlich sein. Es geht ja noch weiter. Der Bibeltext nennt ja bewusst jetzt nicht nur Früchte, Obst und Gemüse, Getreide, sondern er nennt ja auch Bodenschätze, Eisen, Erz und all das, was da ist. Und das zeigt ja, dass das viel weiter geht, dass Gott viel mehr schenkt als nur das, was jetzt so auf den Bäumen wächst, sondern dass hier auch die Entwicklung des Menschen und die Kultur, die darauf entstanden ist, ein Geschenk Gottes ist. Unser Klima, bin ich überzeugt, hat es auch begünstigt, indem wir leben, indem Gott uns da hat aufwachsen lassen, dass viele Dinge entstanden sind. Es gibt Gegenden dieser Welt, da muss man zum Beispiel keinen Vorrat halten. Da kann man das ganze Jahr über in den nächstgelegenen Wald gehen und kann Früchte ernten. Wäre doch so einfach. Wenn wir das ganze Jahr über gleichmäßiges, gemäßigtes Klima hätten, nachts regnet es, tags scheint die Sonne, die Früchte wachsen von Januar bis Dezember. Mir ist schon mal aufgefallen dann beim Nachdenken, dass jene Länder, in denen das so ist, dass da meistens aber die Entwicklung stehen geblieben ist. Da gibt es oft wenig Lesen und Schreiben, Kultur. Da geht man halt und holt sich. Hier musste man überlegen, wie konserviere ich die Früchte im Sommer, damit ich im Winter Marmelade habe. Hier musste man Scheunen anlegen, dass man sagt, das Getreide, das wird im Sommer geerntet, aber ich will im Winter auch Brot essen. Also haben wir angefangen, Vorsorge zu treffen. Und vieles ist auch dadurch entstanden, dass Gott uns durch die Gegend, in die er uns steckt, herausfordert, vorauszudenken, das einzuteilen. Auch das ist, denke ich, ein Geschenk Gottes. Aber auch darin liegt ja die Gefahr, dass wir sagen, ja, weil wir das so geschickt gemacht haben, weil wir so geschickt Scheunen angebaut haben, weil wir so toll sind im Konservieren von allem Möglichen und wenn dann in den Lebensmitteln so 4 Vitamine drin sind, ja, so B, A, S und F, und dann sagen wir, ah, dann haben wir das so toll gemacht. Und Gott sagt, nein, pass auf, dass du mich nicht vergisst. Gott zu vergessen macht vermessen. Vermessen, das ist, wenn wir den Maßstab verlieren. Sich zu vermessen führt zu falschen Ergebnissen. Bekannter von mir hat irgendwo für sein Haus so Blumenkästen außen anfertigen lassen vom Schreiner. Der Schreinermeister kam persönlich und hat alles ausgemessen, damit es hinterher passt. Was der Schreinermeister nicht gemerkt hatte, dass seine Lehrlinge ihm einen Streich gespielt haben. Sie haben nämlich diesen Maßstab hier abgesägt, haben diese Metallkappe, die hier vorne ist, da wieder drauf gemacht, sodass dieser Maßstab 20 cm zu kurz war. Dann hat er fröhlich gemessen, alles aufgeschrieben, zu Hause in der Werkstatt dann produzieren lassen und kam dann irgendwann nach 14 Tagen wieder, um ganz stolz die alle da reinzustellen und siehe da, waren 20 Zentimeter zu lang. Er hat sich etwas geärgert und sich gewundert über die Kreativität seiner Lehrlinge. Vermessen, ja, wenn wir uns vermessen, dann passt es nicht, dann kommen wir zu falschen Ergebnissen. Und so ist es vermessen zu meinen, dass wir Gott nicht brauchen. Es ist vermessen zu meinen, dass wir Gott nicht nötig haben. Und davor warnt uns Gott, pass auf, dass du nicht übermütig wirst. Pass auf, dass du dich nicht vermisst, dass du den Maßstab nicht verlierst mit dem, was Gott dir gibt. Das fünfte Buch Mose ist ja gewissermaßen eine Zusammenfassung von 2. bis 4. Mose. Es steht ja vieles dort drin, was wir aus diesen drei Büchern schon kennen. 10 Gebote und Geschichten und viele andere Gesetze. Warum? Warum ist es so? Nun, Gott hatte die Gebote und seinen Bund gegeben, seinem Volk, ziemlich bald, nachdem sie aus Ägypten ausgewandert waren. So nach einem halben Jahr vielleicht. Inzwischen waren jetzt fast 40 Jahre vergangen. Es war eine neue Generation und sie standen davor, in das Land der Verheißung hineinzuziehen. Viele hatten das ja gar nicht mitgekriegt damals, diesen Bundesschluss und die Gebote. Und so hat Mose und Josua, sie haben das nochmal zusammengefasst, dieses Gesetzbuch nochmal zusammengeschrieben, was ist da eigentlich passiert. Und deswegen haben sie auch Erfahrungen aus dieser Wüstenzeit mit darin aufgeführt. Und so kommt es auch hier, dass Gott erinnert, er hat dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt und Gott hat dich durch diese große, schreckliche Wüste wandern lassen. Die ganzen Jahrzehnte seid ihr jetzt durch diese Wüste gewandert. Wie passt das dazu, dass Gott sagt, ich habe Gutes mit dir vor, ich sorge gut für euch, wenn sie dann Jahrzehnte durch die Wüste wandern, wo es, wie es hier heißt, dürr ist und heiß und trocken und nichts wächst. Und dann sagt Gott, ich habe dich doch auch in dieser Wüste versorgt. Ich habe dir Manna gegeben, Brot vom Himmel, das du nicht kanntest. Keiner von euch kannte das vorher. Und Gott sagt, ich habe euch da versorgt, Jahrzehnte in der Wüste. Und wenn ihr kein Wasser hattet, dann floss das Wasser plötzlich aus dem Felsen. Ich habe Möglichkeiten, sagt Gott, euch dort auch in diesen Krisenzeiten zu versorgen. Da, wo ihr denkt, da geht nichts, sagt Gott, da habe ich Möglichkeiten, euch zu versorgen, euch zu geben, was ihr braucht. Wüstenzeiten, Krisenzeiten sind also Zeiten, wo wir lernen können, dass Gott verlässlich ist, auch da, wo es nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht hätten. Wo wir denken, das kann nicht gut gehen. Und Gott sagt doch, nicht weil es gut geht, sondern weil ich gut bin. Es sind Zeiten, in denen sie die Treue Gottes erfahren haben. Und dann ist noch eine Beobachtung, die mir dabei aufgefallen ist. Dass Gott sagt, ich habe euch bewahrt vor den Schlangen und den Skorpionen. Ich ließ euch Wasser aus dem Fels hervorquellen. Ich gab dir in der Wüste Manna. Und jetzt fällt mir was auf. Das ist das Alte Testament. Das ist das Gesetz. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Jesus bezieht sich also ganz bewusst auf dieses Wort aus dem Alten Testament, das Gesetz, und sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und dann tut Jesus etwas, was uns sehr nachdenklich machen sollte. Er sagt dann, das Brot, das Gott gibt, das ist der, der vom Himmel herabkommt. Und da macht er deutlich, dass er von sich selber spricht. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Er benutzt also bewusst diese Ereignisse aus der Wüstenzeit, wo Gott gesagt hat, ich habe euch versorgt. Und da wird deutlich, dass dieses Handeln Gottes, dass er für sein Volk sorgt und sie in der Wüste versorgt, nur ein Vorgeschmack ist auf das, was Gott noch darüber hinaus vorhat. Nachdem Jesus dort 5000 Leute satt gemacht hatte und ihnen das Brot vermehrt hat, sagt er, das ist zu wenig. Ich möchte nicht bloß, dass ihr euch jetzt satt esst, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das, was ihr wirklich zum Leben braucht, sagt Jesus, bin ich. Und genau in diesem Sinne greift Paulus das übrigens auf, dass er dann in den 1. Korintherbrief Kapitel 10 sagt, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, Und er sagt, dieser Felsen, aus dem sie getrunken haben in der Wüste, war niemand anders als Christus. Es war also nicht nur ein Naturwunder, dass da plötzlich aus dem Felsen Wasser kommt, sondern Paulus sagt, da hat Gott schon persönlich für sein Volk gesorgt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Gott in Jesus umfassend für uns sorgt. Dass diese äußeren Gaben, von denen wir uns ernähren, nur ein kleiner Vorgeschmack davon sind, dass Jesus sich selbst uns schenkt. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wasser, von dem wir trinken. Jesus hat es offensichtlich sehr gern damit, dass er uns solche bildhaften, anschaulichen Vergleiche gibt und sagt, so wie ihr das Brot gegessen habt, so gebe ich mich für euch. Und so hat Jesus das ja auch dann bei der Einsetzung des Abendmahls getan, dass er sagt, das ist mein Leib. Da gab er ihnen ein Stück Brot. Da gab er ihnen einen Becher und sagte, das ist mein Blut. Um deutlich zu machen, du darfst dich bedienen an dem, was Gott dir schenkt. Und das ist viel mehr, als dass du satt bist und zu essen und zu trinken hast, ein Dach über den Kopf und ein Bett, wo du dich hinlegen kannst, sondern bei Gott, da bist du wirklich am Ziel. Gott ist der, der dich wirklich versorgt, nicht nur mit äußeren Gaben, sondern auch mit dem, was dein Leben ausmacht, das Gott dir gegeben hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo wir sehen, ja, genau das ist hier passiert. Da hat Gott im Alten Testament in der Wüste etwas getan und Jesus sagt, das erfülle ich in meiner Person. Also ist das, was Gott uns gibt und worüber wir uns am Erntedankfest freuen, ein Vorgeschmack davon, dass er sagt, ich möchte dich umfassend versorgen und dir all das geben, was du zum Leben brauchst. Und das ist noch mehr als Essen und Trinken. Das ist geistliche Nahrung, seine Wahrheit, sein Wort, das uns am Leben hält. Das Wasser des Lebens, das uns reinigt und belebt, Vergebung. All das ist es, wovon wir leben. Und das wird verdeutlicht dadurch, dass Gott uns nach außen hin versorgt und damit deutlich macht, ich möchte, dass ihr wirklich leben könnt und dass euer Leben gut aufgehoben ist bei mir. Und so passt es sehr gut, dass wir auch heute miteinander Abendmahl feiern und uns deutlich machen, nein, es geht nicht nur darum, dass diese guten Gaben, an denen wir uns freuen und von denen wir uns nähren, nicht nur von denen leben wir, sondern auch dafür, dass Jesus sich selbst gegeben hat. Amen.